Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Erich Haar. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Vorsitzender der Geschäftsführung bei DM. Das ist Europas größter Drogeriekonzern und der Hauptsitz in Karlsruhe. Sie sind Österreicher, seit 38 Jahren im Unternehmen. Und der Legende nach haben Sie sich als unglücklicher Jurastudent auf eine Anzeige in Wien bei DM dann beworben. Ist diese Legende korrekt?
Die Legende ist völlig korrekt. Ich war nicht so glücklich mit den Paragraphen beim Jurastudium. Und habe dann nach 2 Jahren das Studium abgebrochen und habe mich auf diese Anzeige beworben, wo jemand gesucht wurde, der sich im Computerbereich fit machen lässt, um dann nach Österreich wieder zurückzugehen. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das mit den Computern könnte wichtig werden für die Zukunft. Und da habe ich ja nicht so ganz Unrecht gehabt damit. Und so bin ich zu DM gekommen.
Würde DM heute noch so eine Anzeige schalten?
Ich glaube, das war damals schon dem geschuldet, dass es diese Ausbildungsberufe im ganzen IT-Bereich damals ja noch nicht so gab. Insofern wäre das heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber vielleicht in anderen neuen Feldern, wo man experimenteller noch dran geht, ist es durchaus denkbar, dass man da dann auch wieder schaut, junge Leute zu finden, die sich für was Neues interessieren, was noch nicht so etabliert ist.
Und dann kamen Sie nach Karlsruhe in ein junges Drogerieunternehmen. Haben Sie erstmal einen Kulturschock erlebt als Österreicher, dann im Badischen? Wie war das?
Naja, ich habe natürlich schon Heimweh gehabt, fürchterliches am Anfang und war dann ganz froh, wenn ich in Karlsruhe ab und zu mal einen Österreicher getroffen habe. Aber ich habe mich dann einfach in die Arbeit gestürzt und habe viel Spaß dran gehabt, habe von früh bis spät oft gearbeitet, wäre heutzutage mit den ganzen Arbeitszeitschutzgesetzen wahrscheinlich gar nicht mehr machbar, was damals passiert ist. Und habe mich aber so einfach schnell einarbeiten können und der EDV-Beruf damals, elektronische Datenverarbeitung, wie die IT ja früher hieß, das hat mir Spaß gemacht. Auch das Programmieren hat mir Spaß gemacht, wenn der Computer das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe.
Dann sind Sie ein klassischer Quereinsteiger, ja?
Kann man so sagen, ja. Ich habe eigentlich keinen Beruf, wenn Sie so wollen. Ich habe ein gutes Maturazeugnis oder Abiturzeugnis, wie man in Deutschland sagt. Aber ansonsten habe ich keine fertige Berufsausbildung oder auch kein fertiges Studium.
Im vergangenen Jahr gab es etwa 200.000 Bewerbungen bei DM. Jemand mit Ihrer Biografie von damals, wo würde der heute bei DM eingesetzt, so als Quereinsteiger?
Naja, also ich glaube, bei DM ist es auch so, dass es weniger darauf ankommt, was die Menschen so fachlich mitbringen. Das spielt natürlich schon auch eine Rolle, aber es ist nicht in erster Linie. In erster Linie steht die Persönlichkeit und das Menschliche, die Auffassungsbegabung, die Kommunikationsfähigkeit und solche Dinge. Und so Menschen werden dann, wenn sie gut sind, sicher auch für Trainee-Programme geeignet oder eben für unsere Ausbildungsberufe, wo wir ganz viele haben und auch Studienangebote im Bereich der dualen Hochschule.
Wie machen Sie die Persönlichkeit, die Sie gerade ansprechen, dann aus? Wie sieht das aus bei Ihnen damals? Gab es da ein Vorstellungsgespräch mit Götz Werner?
Mit Götz Werner hatte ich kein Vorstellungsgespräch. Der hat sich damals von solchen Dingen, haben das dann die Kollegen für ihn gemacht. Aber ich war in Österreich beim österreichischen Geschäftsführer, dann war ich in Deutschland bei 2 deutschen Geschäftsführern und die haben mich dann natürlich ordentlich befragt und ich war immer sehr ehrlich und ich empfehle eigentlich auch allen jungen Leuten immer, seid einfach ehrlich und authentisch, versucht nicht irgendetwas darzustellen, was ihr gar nicht seid, weil das entblättert sich dann doch im Laufe des Gesprächs. Und ich glaube, meine Ehrlichkeit hat damals mit dazu geführt, dass man mich genommen hat.
Der Umsatz bei DM ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Aktuell liegen Sie bei 10 Milliarden Umsatz. Wenn man darauf schaut, die Historie, die Schleckerpleite kommt dann gleich in den Kopf. Inwiefern hat DM davon groß profitiert?
Ja, natürlich ist so eine Marktveränderung, wo der frühere Marktführer plötzlich wegbricht, hat für uns eine Rolle gespielt. Allerdings war ja der Prozess schon über viele Jahre ein Erosionsprozess, wo wir also schon über viele Jahre mit unserem Wachstum dann davon auch Nutzen haben konnten. Und ich denke, das ist im Handel ganz normal, dass sich Landschaften verändern, dass sich Unternehmen verändern, neue kommen, alte gehen. Und jeder muss schauen, wie er selbst sozusagen sich so immer wieder neu erfindet, dass die Kunden begeistert sind.
DM beschäftigt 60.000 Menschen. Wann waren Sie zuletzt in einem der Drogeriemärkte?
Ich war am Samstag in einem Drogeriemarkt, weil ich ein Geschenk mit unserem Fotoservice für einen Freund, der morgen Geburtstag hat, aufbereitet habe sozusagen.
Wenn Sie in den Laden gehen, worauf achten Sie zuerst?
Ich habe eigentlich gelernt, nicht auf etwas Bestimmtes zu achten, weil immer dann, wenn man auf etwas Bestimmtes achtet, verliert man eigentlich die Wahrnehmungsfähigkeit für das, mit dem man nicht rechnet. Und deswegen ist eigentlich die Kunst so ganz unvorbelastet und offen und wahrnehmungsfreudig reinzugehen. Und dann nimmt man Dinge wahr, auch Atmosphäre muss man wahrnehmen. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch für unsere Kunden wichtig, wie ist die Atmosphäre. Und ja, da begegnen einem dann die nettesten Dinge.
Wenn Sie die Augen und Ohren offen hatten am Samstag für Überraschungen, welche Überraschungen hat es dann dort im Markt gegeben?
Für mich war eigentlich die Überraschung, wie hochfrequentiert unser Passbildservice war, weil das bieten wir in unseren Märkten ja an, dass man da auch Passbilder machen kann. Und die Kollegin war da richtig im Stress, dass sie die ganzen Anfragen von den Kunden bewältigen konnte. Das habe ich so in der Intensität noch nicht so gesehen, selbst weil der Service ist noch nicht allzu alt bei uns.
Vielleicht ist gerade die Hochsaison für Passbilder, Reisezeit, ja, dass genau. Man neue braucht. Wer weiß, ja. Irgendwas lässt sich ja meistens reininterpretieren. Jetzt heißt es bei DM, dass ganzheitliches, unternehmerisches und soziales Denken stände im Mittelpunkt. Inwiefern haben Sie das an sich selber festgestellt, dass Sie so unterwegs sind? Unternehmensgründer Götz Werner ist ja bekennender Anthroposoph. Sind Sie das auch?
Also die Anthroposophie ist ja eine Wissenschaft, die Hilfestellung gibt, mehr über den Menschen zu lernen, aber bei weitem nicht die einzige. Also es gibt aus Philosophie und anderen Dingen ganz viele Impulse, die man haben kann, wenn einem das Thema Mensch wichtig ist. Und das ist uns wichtig, mir ist es auch wichtig. Mir war das auch immer schon wichtig in der Schule und bei Organisation von irgendwelchen Dingen, wo ich mitgewirkt habe. Weil ich finde, das ist einfach wichtig, dass die Menschen füreinander da sind und sich unterstützen und werthaltige Beiträge liefern, damit eben unsere Gesellschaft sich positiv entwickelt und nicht, wenn jeder egoistisch vor sich hinlebt oder wenn die alten Machtinstanzen rigide durchregieren, ohne Rücksicht auf die Menschen, dann wird es problematisch und da sollten wir alle Beiträge leisten, dass das nicht so passiert.
Jetzt kann man ja alles von zwei Seiten oder mehreren betrachten, auch die auch das Anthroposophendasein. Und da titelte zum Beispiel mal das Handelsblatt Kapitalismus aus der Waldorfschule, als es eben um die DM-Märkte ging. Inwiefern können Sie das nachvollziehen?
Ja, das ist halt so ein Wort. Was ist jetzt eigentlich Kapitalismus? Wir glauben an die soziale Marktwirtschaft und wir wollen da Möglichkeiten für die Menschen bieten, auch vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen bei DM, sich auch weiterzuentwickeln. Ich habe gerade 40 Jahre Abiturstreffen in Österreich gehabt. Da hat mich dann auch einer begrüßt, jetzt kommt der Kapitalist. Und dann habe ich gleich gesagt, ich nehme aber schon für mich in Anspruch, dass ich was anderes bin, nämlich dass wir bei DM versuchen, für die Menschen Dinge zu tun. Natürlich muss man auch wirtschaftlich Erfolg haben, damit man sich das auch leisten kann. Und insofern ist das Ökonomische wichtig, weil es einem die Möglichkeiten verschafft, positive Beiträge für die Menschen zu leisten. Und deswegen gehört eben das Wirtschaftliche in der sozialen Marktwirtschaft, zu deren Werte wir stehen, einfach mit dazu.
Es gab viele Schlagzeilen rund um Alnatura Bio-Lebensmittel bei DM. Diese Lebensmittel sind bei DM seit einigen Jahren nicht mehr zu finden und Sie können erklären, warum.
Naja, das war halt eine Partnerschaft über viele Jahre. Die Marke Alnatura ist im Hause DM mitentwickelt worden in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre und langjährige Partnerschaften, da kann es eigentlich passieren, dass man dann ein Zerwürfnis hat und das ist eben in dem Fall passiert. Und es haben sich alle jetzt neu orientiert und einen neuen Weg gefunden und das ist auch in Ordnung so. Wir haben ja jetzt unsere DM-Biomarke, die viele ähnliche Produkte auch hat und ich denke, die Kunden sind auch von der Qualität überzeugt und manchmal passiert es eben im Leben, dass man, obwohl man sehr partnerschaftlich viele Jahre zusammengegangen ist, dann irgendwas passiert, was eben einen Keil dazwischen treibt und dann muss man eben schauen, wie man es neu anpackt.
Es ließ sich nicht verhindern, dass dieser Streit die Gerichte beschäftigt hat und DM musste dann 2,3 Millionen Euro zahlen. Warum das?
Ja, das war einfach eine Frage über die konditionellen Bestandteile. Das war keine Strafe oder so irgendwas, sondern es waren zurückbehaltene Rechnungen, wo wir gedacht haben, dass diese Ansprüche existieren. In den 80er Jahren waren leider die Unterlagen noch nicht so gut aufbereitet, dass das auch juristisch so interpretiert werden konnte. Und deswegen hat eben in diesem Fall das Gericht dann nicht uns Recht gegeben, sondern Alnatura. Und dann war das auch in Ordnung, dann haben wir das bezahlt und haben uns eben erfolgreich neu orientiert.
Mediale Aufmerksamkeit hat der Streit wohl auch dadurch erfahren, dass es nicht nur ein Streit zwischen zwei Unternehmen war, sondern auch ein familieninterner Streit. Denn Götz Werner ist mit der Schwester von Götz Rehn verheiratet. Die waren auch beste Freunde. Hat sich diese Freundschaft kitten lassen? Was wissen Sie darüber?
Also über die privaten familiären Angelegenheiten unseres Firmengründers möchte ich nicht spekulieren. Das muss er selber sagen, ob und was da sich entwickelt oder ereignet hat. Da bin ich nicht kompetent dazu, Auskunft zu erteilen.
Was war das dann für ein Prozess, sich wieder neu aufzustellen, nachdem die Produkte von Alnatura eben bei Ihnen verschwunden sind und dann zur Konkurrenz ging, nämlich zu Rossmann und Edeka?
Ja, es war natürlich anstrengend. Ne? Man muss ja erst mal schauen, dass man das neu aufbaut. Und das ist uns auch in relativ kurzer Zeit mit vereinten Kräften sehr gut gelungen. Und heute ist es so, dass die Bio-Nahrungsmittel bei DM einen gleichwertigen Umsatzanteil haben wie früher die Alnatura-Produkte. Und nachdem biologisch-dynamische Erzeugnisse ja sich zunehmender Beliebtheit auch in Zeiten von Nachhaltigkeitsfragen erfreuen, ist die Entwicklung sehr, sehr positiv in dem Bereich.
Wenn bei DM von rückwärtigen Diensten die Rede ist, was ist damit gemeint?
Ja, also die einen sagen rückwärtige Dienste, die andere filialunterstützende Dienste. Das ist einfach das Bemühen zu betonen, dass DM jetzt nicht der Nabel der Welt in Karlsruhe ist, sondern für jeden einzelnen Kunden ist seine DM-Filiale wichtig. Sein DM-Markt in Passau, in Köln, in Flensburg, wo auch immer. Und wir müssen alle dafür sorgen, dass für die Kunden das Bestmögliche getan wird und deswegen unterstützen die zentralen Dienste, die es eben in Karlsruhe gibt, für diese Leistung. Und wir haben jetzt gerade einen neuen Namen für unser neues Zentralgebäude gefunden, das DM Dialogicum, wo eben das Dialogische zum Ausdruck kommen soll. Dialog mit den Kunden, Dialog auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist was grundsätzlich anderes als ein sozusagen zentralistischer Machtapparat. Der wollen wir nicht sein in Karlsruhe.
Wenn Sie in den Dialog mit den Kunden kommen, was wird Ihnen denn am häufigsten an den Kopf geworfen an Kritik?
Ja, also meistens geht es um irgendwelche Artikel und Artikellistungen oder Nichtlistungen. Natürlich bewegt sich sehr viel in unserem Sortiment, weil eben auch die Industrie ständig neue Produkte auf den Markt bringt. Und wir haben keine Gummiregale. Das heißt, wir müssen immer, wenn ein neues Produkt kommt, was eine Chance bekommen soll, dann muss irgendein altes weichen. Und weichen tun dann in der Regel diejenigen, die weniger Kunden begeistert haben, die also am absteigenden Ast sind. Und natürlich gibt es aber dann immer noch Verwender dieser Produkte. Und für die ist es dann natürlich traurig, wenn diese Produkte plötzlich nicht mehr da sind. Da sind wir auch in einer viel bunter gewordenen Welt jetzt unterwegs, weil wenn Sie an die ganzen Start-up-Unternehmen denken, da hat sich ja ganz, ganz viel entwickelt an neuen Möglichkeiten, neuen Marken. Und diese Buntheit und Vielfalt muss man als Anbieter darstellen, aber es ist nicht immer zur Freude aller Kunden.
Sie haben sicherlich Zahlen darüber, wie sehr sich solche neuen Produkte auch durchsetzen können am Markt.
Ja, also das ist eigentlich seit vielen Jahren konstant, dass in etwa 60-70% neuer Produkte am Markt sich nicht durchsetzen können.
Und das ist eine erstaunlich hohe Zahl.
Das ist eine relativ hohe Zahl, ist aber schon früher auch so gewesen. Und deswegen ist es natürlich eine Frage für jeden, wie kann ich sinnvolle Innovationen haben, die also wirklich bei den Kunden ankommt. Aber da gibt es halt keine Garantie dafür. Dem einen klingt es besser, dem anderen weniger gut.
Innovation wird von den Kunden ja manchmal auch angeregt, auch unter anderem von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ursula Burg aus Wendelstein hat zum Beispiel geschrieben, sie war früher ein großer Fan, ist heute aber enttäuscht, weil sie nämlich von Mikroplastikteilen in Balea-Produkten, das die Hausmarke, erfahren hat. Und sie hatte dann eine Anregung, Teelichter doch ohne Alu zu verkaufen, damit man auch diesen Müllberg einsparen würde. Und da wurde ihr gesagt, naja, solche Produkte werden einfach nicht hinterfragt. Was können Sie, Frau Burg, sagen?
Also ich kann Ihnen nur sagen, das wird garantiert hinterfragt. Unsere Kollegen, die dafür verantwortlich sind, schauen immer, wie sie die Nachhaltigkeitsdinge weiterentwickeln können. Gerade bei dem Thema Mikroplastik muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den festen Bestandteilen, wasserlöslichen Bestandteilen. Das ist ein sehr vielfältiges und komplexes Thema. Aber da sind wir seit ganz vielen Jahren schon dran, dass wir immer mehr entfernen. Wir haben schon seit vielen Jahren keine festen Mikroplastikbestandteile mehr bei uns. Es gibt allerdings noch Produkte, die diese wasserlöslichen Polymere für die Substanzqualität brauchen, wo es keine vernünftigen alternative Produkte noch gibt. Die wird es bestimmt in absehbarer Zeit geben und wir arbeiten da ständig dran an dem Plastikthema auf ganz vielen Bereichen. Wir sind auch Mitbegründer des Rezyklatforums, wo es darum geht,
was ist das?
dass man die Plastikteile, die da sind, einfach einer Wiederverwendung zuführt und eben nicht in die Verbrennung oder in die Umweltbelastung entlässt. Und das ist eine große Initiative, wo wir uns mit vielen anderen Händlern und Herstellern zusammengetan haben, um dafür mehr Bewusstsein zu sorgen und einfach diesen fürchterlichen Plastikmüll einen Beitrag zu leisten, dass der reduziert wird.
Die Digitalisierung macht auch vor den Drogeriemärkten nicht Halt. Erich Harsch zu Gast in SWR1 Leute. Welche Rolle spielen denn die Influencer bei DM?
Naja, die Influencer sind ja ein Ausdruck dessen, dass das digitale Thema neue Möglichkeiten erschließt. Das reden viele bei Digitalisierung über Webshops und solche Dinge, aber die Auswirkungen auf die Kommunikationsmöglichkeiten sind ja heutzutage noch sehr viel größer, weil man ganz schnell mit den neuen sozialen Medien viele Menschen direkt erreichen kann. Und darauf haben sich eben auch die Influencer spezialisiert. Und natürlich gibt es auch Influencer mit Affinität zu unseren Produkten, die es bei DM gibt. Und da haben wir schon auch unsere Erfahrungen gemacht, damit, wenn da Influencer von irgendwelchen Produkten begeistert sind, dass die dann möglicherweise innerhalb von Stunden in unseren Märkten ausverkauft sind, weil eben diese direkte Kommunikation so gut funktioniert. Und es gibt ja auch Influencer, die schon eigene Marken dann gelauncht haben, auf den Markt gebracht haben, die dann auch bei ihren Followern dann eine große Beliebtheit haben und sich tatsächlich auch gegen die etablierten großen Industriemarken behaupten können.
Stellt sich immer die Frage, werden Influencer von den Märkten auch gesponsert? Wie ist das bei Ihnen?
Das Sponsoring im Sinne von, da wird was bezahlt dafür, das findet nicht statt. Aber natürlich wird der Aufwand, der in dem Zusammenhang getrieben wird, da versucht man dann Vereinbarungen zu finden.
Aufwand bedeutet?
Aufwand bedeutet, wenn die Produkte eingekauft werden, wenn zum Beispiel, wir haben eine große Messe mitorganisiert, die Glow, wo ganz viele Influencer zusammenkommen. Das ist natürlich auch Reiseaufwand und Zeitaufwand, der dann dafür geleistet wird. Da gibt es natürlich schon vernünftige Vereinbarungen. Aber es ist, die meisten Influencer tun das ja deswegen, weil sie tatsächlich eine persönliche Überzeugung haben und diese persönliche Überzeugungen kommunizieren und das gefällt an den Menschen. Vor kurzem habe ich die Sally kennengelernt, die das ja im Kochbereich macht. Das hat jetzt für uns keine Relevanz, deswegen ist es unverdächtig. Das sind ganz sympathische Menschen, die auch genau deswegen so erfolgreich sind, weil sie authentisch rüberkommen in den Medien.
Aber manche haben es natürlich auch als Geschäftsmodell für sich entdeckt, das muss man auch sagen.
Ja, es ist immer auch mit dabei. Aber das ist ja, wie es ja bei uns auch ist, wir brauchen ja eine ökonomische Basis, um Beiträge leisten zu können fürs Gesellschaftliche. Und genauso ist natürlich bei jedem Influencer, der muss ja auch schauen, wie er seine ökonomische Basis so hat, dass er das eben alles so tun kann und sein Leben so gestalten kann, dass das alles geht.
Kann aber im Extremfall auch bedeuten, dass dann, wenn ein Influencer ein Produkt benannt hat und sagt, ich gehe jetzt in diesen Markt, dann sind plötzlich 500 Follower auch im Markt und das Produkt ist gleich ausverkauft. Ist das genau das, was Sie wollen?
Wenn das im Einzelfall mal passiert, dann ist das nicht so schlimm. Ne? Das haben wir auch bei anderen Gelegenheiten mal schon solche Situationen. Grundsätzlich wollen wir natürlich, dass unsere Regale immer voll sind für die Kunden und dass die Kunden, die aus anderen Gründen kommen, das Produkt, das sie suchen, auch im Regal vorfinden. Aber wenn an der einen oder anderen Stelle der eine oder andere Hype entsteht, und das ist ja in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt öfter mal der Fall, eben durch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten mit den elektronischen Medien, dann muss man damit auch umgehen können. Und das schaffen wir schon. Und vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen in den Märkten.
Zur Digitalisierung gehören natürlich auch die Kundendaten. Sie sind an PayPal angeschlossen. Wie gehen Sie mit den Kundendaten um? Was passiert damit?
Ja, wir haben ja auch unser Payback-Kundenkartenprogramm. PayPal ist ja die Bezahlschiene. Wir achten natürlich ganz penibel auf alle Datenschutzvorschriften. Es gibt ja auch die entsprechende Verordnungen, die das zu Recht sehr streng reglementieren und das wird bei uns beachtet. Und wir bemühen uns, die Daten so zu verwenden, dass es immer zum Vorteil der Kunden ist. Also wenn zum Beispiel ein Kunde durch seine Einkäufe sein Interesse zeigt, dann ist es ja für ihn vielleicht auch interessant, über neue Produkte in dem Bereich, für den er sich interessiert, da auch eine Information zu bekommen. Das ist ein Beispiel, wo ganz viele sagen, das finden wir toll, dass wir da Informationen kriegen für die Dinge, die uns interessieren. Aber Missbrauch von Daten verbietet sich von selbst.
Es ist korrekt, dass bei Ihnen auch Alipay eingesetzt wird, ein asiatischer Bezahldienstleister?
Ja, es gibt halt viele Asiaten, die hier in Deutschland gerne einkaufen und insofern wurde das Bezahlsystem einfach nachgefragt und bei uns gibt es eigentlich die Dinge immer dann, wenn die Kunden oder eine relevante Anzahl von Kunden sich dafür interessieren. Und was sich da alles in dem Bereich des Geldflusses in der Zukunft noch bewegen und entwickeln wird, da gibt es ja ganz viele Tests und Experimente von bedienungslosen Kassen sozusagen bis hin zu anderen Verfahren, mobiles Bezahlen mit Smartphone und ähnliche Dinge. Da werden sich die Dinge weiterentwickeln und da wird man einfach auch sehen, was sich bei den Menschen, bei den Kunden durchsetzt. Eins ist auch festzustellen, der Anteil der unbaren Zahlungsarten, also nicht mit Bargeld, steigt permanent und ist jetzt schon auch bei uns jetzt über 50% deutlich.
Ja, in Belgien und in den Niederlanden ist das auch so. Da zahlen schon über 50% mit dem Smartphone. Haben Sie Daten, wie viele Kunden bei Ihnen mit dem Smartphone zahlen?
Ja, die habe ich jetzt im Moment nicht griffbereit. Es ist schon so, dass wir da in Deutschland ein bisschen hinterherhinken sozusagen. Also da sind gerade die nördlicheren Länder, auch die skandinavischen Länder, sind da schon sehr viel weiter, was diese Technologiefreundlichkeit in der Benutzung betrifft. Und bei uns gibt es halt doch noch relativ viele Menschen, die am Bargeld in der Form so hängen, dass es eben immer noch sehr relevant ist.
Heißt aber auch gleichzeitig, der Kunde ist gläsern und die Daten werden gespeichert. Da gibt es auch immer Szenarien, die geschildert werden, die einem auch Angst machen können, wenn man davon hört, dass Daten gespeichert werden in Zukunft, beispielsweise über Kaufverhalten. Und dann kauft jemand plötzlich mehr und mehr Nahrungsergänzungsmittel. Und dann könnte die Krankenkasse Rückschlüsse darüber ziehen, ob jemand auch eine Krankheit hat. Das könnte dann etwas über die Kosten ausmachen. Also inwiefern beschäftigen Sie sich auch mit den Folgen dieser Bezahlsysteme?
Naja, das ist natürlich immer die Frage, welche Transparenz werden anderen zur Verfügung gestellt. Da passieren dann Dinge, die man gar nicht möchte. Also wenn Sie jetzt, und es geht ja gar nicht nur um Bezahlsysteme, wenn Sie um die Diskussionen rund um Alexa, wo Alexa mithört, im privaten Haushalt denken. Es gibt ja ganz, ganz viele Stellen, wo sich da Daten ansammeln können. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass wir es in der Welt verstehen, dass wir eine nützliche Transparenz schaffen. Also wenn Sie an die Medizin denken, wie viel könnte da mit mehr Datentransparenz und intelligenten Systemen, die das auswerten, zum Wohle der Menschheit passieren, weil dann einfach die Diagnosen besser und stimmiger und genauer werden, wenn man da auf Daten zugreifen kann, die es gibt. Und insofern ist das immer eine Sache, wo man sehr genau draufschauen muss. Für mich ist entscheidend, dass es einfach im Interesse der Menschen ist und nicht im Interesse von Leuten, die Daten dann mehr oder weniger nur zu eigenen Zwecken missbrauchen wollen.
Schnäppchenkäufe bei der Konkurrenz. Das war eine Schlagzeile über DM, Erich Harsch. Sie haben die Schnäppchenkäufe Ihrer Mitarbeiter in anderen Drogeriemärkten damals verteidigt. Warum?
Na, ich habe eigentlich nicht die Schnäppchenkäufe verteidigt, sondern ich habe einfach gesagt, dass wir mit dem Dauerpreis, den wir bei DM haben, einen verlässlich günstigen Preis für die Kunden anbieten wollen. Und wenn wir feststellen, dass andere massiv Schnäppchen so anbieten, dass die sozusagen die Preise günstiger sind als unsere eigenen Einkaufspreise, da haben wir nur informiert drüber. Eingekauft haben dann die Mitarbeiter selbstständig, weil sie gesagt haben, warum soll ich was bei der Zentrale bestellen, wenn ich es doch nebendran in dem Laden günstiger einkaufen kann. Und insofern ist das eine ganz, wie soll ich mal sagen, einfach eine händlerische Qualität, weil jeder Händler und jeder händlerische Unternehmer schaut immer, dass er die Ware, die er verkauft, so günstig wie möglich einkaufen kann.
Da gab es viel Kritik, ob das denn mit dem Verständnis eines ehrbaren Kaufmanns vereinbar sei. Was sagen Sie?
Ja, also die Frage der Ehrbarkeit, das kann man jetzt so sehen wie der einzelne Marktleiter. Das darf man also nicht auf DM insgesamt übertragen, sondern der einzelne Marktleiter entscheidet ja, wie er das handhabt und ob das jetzt eine Ehrbarkeit hat oder nicht. Wenn andere mit zum Verkauf unter Einstandspreis ist ja nicht so ganz, auch nicht so ganz ehrbar. Ne? Und insofern ist es dann die Frage, wie man das bewertet und gewichtet. Und ich würde da die Autonomie der einzelnen Kaufleute, die eben in ihrer Warenbeschaffung ja frei sind, das hat jetzt wenig mit Ehrbarkeit erstmal zu tun.
Na, wenn Sie sagen, Sie sind sehr kundenorientiert, zu leiden darunter hatte natürlich der Kunde, wenn er dann in einen Drogeriemarkt kommt und es wurde von anderen Mitarbeitern eines anderen Marktes aufgekauft.
Ja, das mit dem Aufkaufen hat ja meistens sowieso nicht so ganz funktioniert, weil rein physisch nicht. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein bisschen hochgeschaukelt gewesen, was in der Realität gar nicht so massiv stattgefunden hat und gar nicht so breite Auswirkungen hatte, wie das dann medial dargestellt worden ist. Das war es gar nicht so.
Also das Abwiegeln gehört auch zur Aufgabe eines Geschäftsführers, stelle ich gerade fest.
Es ist kein Abwiegeln, sondern das ist ein Sagen, wie es wirklich ist.
Wir wollten auch noch darüber sprechen, wie die Ausbildungen bei DM stattfinden, denn da gehören Theaterworkshops zum Programm. Inwiefern?
Ja, wir haben festgestellt vor vielen Jahren, dass wir einfach mehr tun müssen für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen, die aus unseren Bildungssystemen dann oft nicht so rauskommen, dass sie gerne und freudig mit Kunden kommunizieren, dass sie vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein teilweise auch haben. Und insofern sind wir damals auf die Idee gekommen, vor über 20 Jahren, dass wir Theaterworkshops anbieten als fester Bestandteil unserer Ausbildung. Und ich stelle das selbst auch immer wieder fest, wenn ich im Herbst so durch die Märkte fahre, und da sind dann die neuen jungen Menschen in Ausbildung, die stehen dann oft manchmal ein bisschen verloren in der Ecke und kaum waren die das erste Mal bei so einem Workshop, kommen sie freudig auf einen zu, haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt und sind sehr sichtbar in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert, weil Kunst liefert einfach wesentliche kulturelle Qualitäten und davon können wir alle profitieren, wenn wir uns die zunutze machen.
Wenn man sich sehr auf die einen Qualitäten fokussiert, mag es sein, dass dann andere zu kurz kommen? Wie ist es mit den betriebswirtschaftlichen Qualitäten?
Nein, es gibt ja da kein Entweder-Oder, sondern da gibt es eher das sowohl als auch und es kommt eben genau auf die Ganzheitlichkeit an und auf das Abdecken der vielen relevanten Facetten und daher gibt es ja den schönen Satz, Retail is Detail. Also es gibt ganz viele einzelne Punkte, die für ein erfolgreiches Handeln wichtig sind. Und da bemühen wir uns natürlich, dass wir den jungen Menschen die breiten Facetten auch zur Verfügung stellen, damit sie sich selbst entwickeln können und eben dabei auch nicht nur das Merkantile entwickeln, sondern auch ihre eigenen persönlichen Fähigkeiten.
Erich Harsch, ist das die Heimatliebe, die bei der Liebe zum Wiener Burgtheater bei Ihnen durchkommt oder was ist es?
Naja, so das bisschen das Heimweh als Österreicher, das plagt einem schon ständig und es ist natürlich über die Jahre etwas ruhiger geworden und ich mag Wien sehr gerne. Meine Frau, die Schwäbin ist, mag Wien auch sehr gerne, deswegen sind wir da auch ab und zu und da gehen wir eben gerne ins Burgtheater, weil diese darstellerische Qualität, die dort ist, die ist schon einzigartig und ich habe immer schon Interesse für Schauspiel gehabt, schon in der Schule mit Goethe und Schiller und den Dingern und da bin ich einfach ein Fan davon.
Ja, was haben Sie zuletzt gesehen?
Zuletzt habe ich eigentlich gerade in Ettlingen, da wo ich jetzt wohne, etwas gesehen. Da habe ich die Zauberflöte gesehen bei den Schlossfestspielen in Ettlingen. Das ist auch immer eine ganz nette Atmosphäre im Ettlinger Schloss.
Wann geht es wieder nach Wien? Wann kommt das Heimweh durch?
Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, weil wir gerade auch ein privates Wohnungsbauprojekt haben und das nimmt uns sehr in Anspruch und da wollen wir einfach nicht zu lange abwesend sein, weil man weiß ja nie, was da handwerklich alles passiert auf der Baustelle und da muss man schon immer ein bisschen drauf schauen.
Sie sind weiterhin, Sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, heißt Sie wählen auch in Österreich. Wie schauen Sie denn aktuell auf die österreichische Politik?
Also ich finde es natürlich schwierig und da hat vieles nicht mein Einverständnis und es ist halt oft so, dass und das zieht sich aber über die Parteien hinweg, dass oft die populistischen Motive oder die opportunistischen Motive überwiegen und nicht die Sachmotive. Und das ist das, was mir, wo ich grundsätzlich mit der Politik manchmal meine Schwierigkeiten habe, wenn es eben nicht um die Sache geht, sondern nur um die Interessensvertretung oder um die Frage, was muss ich jetzt tun oder sagen, damit ich eine Wählerstimme bekomme, anstatt sich zu fragen, was muss ich tun oder sagen, damit der Sache am besten gerecht geworden wird. Und da haben wir schon unsere Baustellen auch in den demokratischen Verhältnissen. Trotzdem ist die Demokratie, so frei nach Churchill, die am wenigsten üble Staatsform.
Ja, was würden Sie anders machen, wenn Sie...
Naja, ich glaube, es hängt immer von den Menschen ab. Und es wird ja auch oftmals an verschiedenen Stellen gutiert, wenn Menschen sagen, wie sie es wirklich über die Sachen denken. Und ich denke, diese Authentizität der sachorientierten Politiker, die würde sich auch durchsetzen bei den Wählerstimmen. Und da ist es natürlich ein schwieriges Konglomerat, auch im Zusammenhang mit Medien und anderen Dingen, was berichtet wird und wie dann irgendwelche Dinge dargestellt werden. Aber ich glaube, die eine sachorientierte Authentizität der handelnden Politiker in stärkerem Umfang, auch ich möchte nicht sagen, dass das heute nicht gar nicht so ist, aber in stärkerem Umfang noch, die würde gut tun. Man merkt es oft auch auf der kommunalen Ebene besser, weil da einfach intimere Verhältnisse sind, weil man besser die Verhältnisse kennt.
Sehen Sie das vielleicht jetzt gerade auch in Österreich in einer Regierung, die eben abgesetzt wurde und jetzt hat man andere, vielleicht auch Menschen, die eher mit einer Fachkompetenz in ihrem Amt sind?
Ja, ich glaube, das ist, auch wenn der Weg dorthin vielleicht nicht so ganz der glückliche war, aber dass man mal so eine Zäsur hat, die auch wach macht und die Bewusstsein hervorruft, weil eben dann gute Arbeit geleistet wird, fernab von einzelnen singulären parteipolitischen Interessen. Das tut einfach gut und das brauchen wir auch.
Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute, Erich Harsch.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR1